Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn, oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 23. Mai 2025, gleich dem 2. Chordat 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie eine neue Folge aus der Reihe Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Namen Gottes. Zuvor haben wir einen kurzen Exkurs über die Provinz Kerman gehalten. Die Stadt Kerman ist die Hauptstadt der Provinz. Historisch gesehen ist sie einer der ältesten und traditionsreichsten Städte des antiken Irans und eine der 5 historischen Städte des Landes. In historischen und geografischen Unterlagen wird die Stadt Kermania, Kariman, Karmani und Kermani genannt. Manche Geografen haben den alten Namen Govashir Bardeshir genannt. Govashir soll eigentlich die Stadt Ardeshir geheißen haben. Nach und nach wurde dann Govashir daraus. Kerman hat zahlreiche historische Ereignisse erlebt. Mal wurde sie zur Hauptstadt, mal war sie Zielscheibe der Angriffe von Invasoren. Die Menschen in dieser Region haben viel über sich ergehen lassen müssen. Die Stadt Kerman wurde zeitweise aufgrund ihrer Bedeutung zur Landeshauptstadt gewählt. Abgesehen von der Ära der Rarochattayan, die von 619 bis 703 im Mondkalender in Kerman herrschten, haben Alebuye, Ale Muzaffar und Sandie ebenfalls die Stadt zur Hauptstadt ihrer Dynastien ernannt. Die Safawiden haben 915 im Mondkalender Kerman in ihrer Eroberungen eingereiht. 1005 ernannten sie Ganj Ali Khan zu ihrem Statthalter. Seine Weisheit und sein Management haben der Stadt eine Zeit lang Ruhe und Frieden beschert, sodass sie sich aufbauen und weiterentwickeln konnten. Mit dem Niedergang der Safawiden fielen die Afghanen in Kerman ein, um es für seine Tapferkeit und seinen Widerstand zu strafen. Nader Shah Afshar erreichte 1160 im Mondkalender Kerman und nahm dort blutig Rache an das unschuldige Volk der Kermanen für den Tod seines Sohnes Reza Roli Mirza. Zu Beginn der Qajaren-Dynastie, Mitte des 18. Jahrhunderts nach Christi, verfiel Kerman nochmals der barbarischen Rache des Dynastiegründers Agha Muhammad Khan. Er richtete ein Massaker unter der Bevölkerung an und ließ dann über 20.000 Menschen das Augenlicht nehmen. Danach hat Kerman für lange Zeit keinen Aufschwung mehr erleben können. Selten hat eine Stadt derart unter der Bosheit und dem Unrecht von Herrschern leiden müssen. Heute aber gehört Kerman zu den Großstädten Irans. Wirtschaftlich, sozial und kulturell nimmt sie eine besondere Stellung ein. Nach dieser kurzen Einführung in Lage und Geschichte von Kerman möchten wir nun auf die Attraktion und wertvollen Sehenswürdigkeiten der historischen Stadt hinweisen. Ein kurzer Rundgang in Kerman zeigt, dass der Rost-e-Bazar stets ein Anziehungspunkt ist. Dieser Bazar ist der längste geradlinige Bazar Irans. Jeder Teil in dem Bazar wurde von einem der Herrscher der Stadt gebaut und hinzugefügt. Aus diesem Grund genießt er mit seinen besonderen Eigenschaften Weltruhm. Der Bazar ist etwa 3 Kilometer groß. Angesichts der zahlreichen Teile, die in verschiedenen historischen Epochen gebaut wurden, repräsentiert der Bazar die Architektur und die Kultur Irans durch die Geschichte. Der Rost-e-Bazar beginnt am Meydan-e-Arg, dem Argplatz, und endet am Mushtari-Platz. Er gehört zu den wichtigsten historischen und auch wirtschaftlichen Teilen der Stadt Kerman, sodass 60% der historischen Denkmäler der Stadt hier zu finden sind. Der große Bazar von Kerman birgt kleinere Bazarteile in sich. Der Ganj Ali Khan Bazar, der Ekhtiariye Bazar, der Gold Bazar Reisariye, der Mesgarha Bazar oder Bazar der Kupferschmiede, der Bazar der Schuster, der Bazar der Hutmacher, Bazar der Schmiede, Bazar der Kräuterverkäufer und Drogisten, der Muzaffari Bazar, der Qadamgah Bazar, der Bazar Qale Mahmud und der Qale Bazar. Ein weiterer Teil im Kerman Bazar sind die Kreuzungen, die sich Chahar Souq nennen und die einen Bazar mit anderen kleineren Bazaren befinden. Zum Beispiel kann man den Ganj Ali Khan Chahar Souq nennen, der 2 Hauptstraßen im Bazar miteinander verbindet und in der Vergangenheit einer der meistbesuchten Handelsplätze in Kerman war. In jedem der Bazare in Kerman befinden auch andere Gebäude wie Moscheen und Bäder. Im Hauptbazar trifft man auf Moscheen, die nach dem Bazarteil, in dem sie sich befinden, benannt wurden, wie Sefe Azokhane, Wakil Moschee, Ganj Ali Khan Moschee und Chel Sotun Moschee. Aus der Architektur und der Bauweise der Bäder und Moscheen in den Bazarteilen kann der Architekturstil der jeweiligen Epoche erschlossen werden.
Neben dem Bazar von Kerman liegt der Ganj Ali Khan Komplex, ebenfalls eine Sehenswürdigkeit in der Stadt. Er besteht aus einem Meydan, Karawanserei, Moschee, Münzenprägeanstalt, Wasserspeicher und Bad. Der Ganjali-Khan-Komplex wurde in der Blütezeit der Safawiden zwischen 1007 und 1029 im Mondkalender von damaligen Herrscher von Kerman, Ganjali Khan, gebaut. Der Komplex hat seine zentrale Lage in der Stadt beibehalten und bietet eine hochkarätige Sammlung von Werken aus der Safawidenzeit. Künstler wie Sultan Muhammad Memar Yazdi und Alireza Abbasi, der bekannte Kalligraph, haben hier ihre Kunst gezeigt. Der Meydan bzw. Platz im Komplex bot den Bürgern einen Ort, um sich bei Anlässen wie Feiern oder Trauer zu versammeln. Das Gelände ist 500 Quadratmeter groß. Auf drei Seiten liegen die überdachten Basarteile, auf der vierten liegen die Geschäftsnischen. Die Münzenprägeanstalt liegt im Norden, das Bad im Süden, die Karawanserei oder Schule und Moschee im Osten, der Wasserspeicher im Westen und der Charsuch im Westen und Südwesten des Meydan. Das östliche Tor auf dem Ganjali Khan Platz führt zum großen Bazar. Gegenüber liegt das Ganjali Khan Bad, das als Hammam Khan, Bad des Khans, bekannt ist. Das Bad wurde bis vor einem halben Jahrhundert noch genutzt. Eines der schönsten und ältesten Bäder Irans, das Anfang des 11. Jahrhunderts im Mondkalender auf Befehl von Ganjali Khan gebaut wurde. Nun ist dort das Anthropologische Museum untergebracht und ist der meistbesuchte Ort in Kerman. 1347 im Sonnenkalender, 1968 wurde das Bad renoviert und teilweise umgebaut, sodass das Anthropologiemuseum dort eingerichtet werden konnte. Die Fläche beträgt etwa 1000 Quadratmeter. Hier verbinden sich Architektur, Kunst, diverse Baumaterial und eine ausgeprägte Raumkomposition. Licht spenden die Lichtschächte im Dach, die im Zentrum und dann an den Rändern angebracht sind und die sich der Geometrie des Daches angepasst haben. Das neuartige Gebäude ist mit Kachelarbeiten, Malereien, Stückarbeiten, Moranas-Arbeiten, Steinplatten und diversen Skulpturen geschmückt. Dort erfährt man, wie früher die Menschen gebadet haben. Das Ganjali Khan Bad besteht aus einigen Teilen, den Eingang, Umkleideraum, die Räume zum Baden, Räumlichkeiten für den Adel und das Hygienehaus. Das große Charsuch bildet die Kreuzung zwischen den Basaren Nord, Süd und West, Ost. Die Innenfassade ist mit Ölmalereien aus der Qajaren-Zeit verziert. Auf ihnen werden Bekleidung und Porträts der Menschen jener Zeit gezeigt. Das Dach ist das höchste im gesamten Basarkomplex. Von der Struktur und vom praktischen Aspekt her ist der Ganjali Khan Bazar der wichtigste Bazar unter allen Basaren in Kerman. Er stellt eine vollkommene Sammlung organischer Architektur dar. In diesem Bazar kann man weiterhin Gewürze und Souvenirs aus der Safawiden-Zeit wie Pistazien, Henna, Kümmel, Teppiche, Süßigkeiten wie Rauwut und dergleichen finden. Die Ganjali Khan-Schule wurde 1007 im Mondkalender am östlichen Flügel des Meydan auf 725 Quadratmetern Fläche und in zwei Stockwerken gebaut. Die Schrifttafeln sind mit der Schönschrift von Meister Alireza Abbasi aus der Safawidenzeit geschmückt. Die Moschee oder das Gebetshaus Ganjali Khan liegt am nordöstlichen Teil des Platzes und liegt neben der Schule. In der Moschee sind architektonische Zierelemente islamischer Prägung aus der Zeit der Safawiden vorhanden, darunter Stuckarbeiten, Kachelarbeiten, Kalligraphiewerke, Moranas-Arbeiten, Rahmenarbeiten, Steinverzierungen und prächtige Malereien. Die Schrifttafel unter dem Dach ist von dem Kalligraphen der Safawidenzeit Shahabeddin Kermani geschrieben worden. Sie zeigt die heilige Stadt Jom'e. Im Norden des Platzes sehen wir die Münzprägeanstalt. Das Innere zeigt eine große achteckige Kuppel, 4 Ebans und 3 Zimmer in den Ecken. Früher wurden hier Münzen geprägt. Heute ist das Münzmuseum dort eingerichtet worden.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil. Zu Beginn wollen wir eine Frage stellen, nämlich: Haben Sie es bisher für nötig gehalten, Änderungen an Ihrem Lebensziel vorzunehmen und darüber nachgedacht, in welchem Umfange Ihr Lebensziel mit Ihren Überzeugungen übereinstimmt? Zweifelsohne ist unser jetziger Lebensstil nicht der einzige und beste. Sicherlich gibt es auch dieses und jenes an unserer jetzigen Lebensweise auszusetzen und könnten bei Aufhebung dieser Mängel einige Probleme beseitigt werden. Vielleicht fehlen einige gute Sitten in unserem Leben. Es liegt natürlich an unserer Denkweise, ob wir eine Lücke finden oder nicht. Uns begegnen jeden Tag, ob wir wollen oder nicht, verschiedene Fragen. Über einige denken wir nach, andere lassen wir unverarbeitet. Welche Themen müssten eigentlich täglicher Gegenstand sein? Mit welchen Dingen sollten wir uns nicht mehr beschäftigen? Wer oder was bestimmt darüber, was sein soll und was besser nicht wäre? Das geschieht als erstes dadurch, dass man einige Teile des äußeren Lebens aktiviert und andere deaktiviert. Ein gläubiger Mensch wird einige Programme des Gottdienens wie die tägliche Lesung im Heiligen Koran aktivieren und andere Dinge wie sinnlosen Zeitvertreib abstellen. Oder er wird abends früher schlafen, um die goldene Gelegenheit vor dem ersten Morgengrauen für Andacht und Bittgebete zu nutzen, anstatt bis in die späte Nacht mit Freunden zusammenzusitzen. Die Prioritäten im Leben eines religiösen Menschen ändern sich außerdem zu besonderen Zeiten. Im gesegneten Monat Ramadan wird er zum Beispiel besonders ans Gottdienen denken und in der Freizeit daran, sich um die Familie und Verwandten zu kümmern. Wie gesagt, legt die Religion durch ihre Weltanschauung als erstes das Fundament für den religiösen Lebensstil und unterbreitet dann die notwendigen Sitten und Anweisungen für alle Lebensbereiche. Wir sprechen nun generell über die guten Sitten für den privaten und den Gesellschaftsbereich und der Notwendigkeit ihrer Beachtung. Gute Sitten sind ein schöner äußerer Rahmen für Handlungen. Sitten wie Essens-, Bekleidungs-, Umgangssitten oder auch die guten Sitten für Unterhaltung sowie Sitten für ein Bittgebet und das Gebetsritual, die Heiratssitten und so weiter. Die Sittenregeln sind je nach Gesellschaft verschieden und es kann sein, dass etwas, was in der einen Gesellschaft völlig normal ist, in einer anderen überhaupt nicht üblich ist. Die guten Sitten schmücken das äußere Verhalten, während die Morale Seele und Geist schmückt. Moral hat mit den inneren Eigenschaften und gute Sitten haben mit den äußeren Verhalten zu tun. Diese guten Sitten sind normalerweise der äußere Rahmen für eine innere gute Moral. Aber gegen die Sitten zu verstoßen, scheint allgemein nicht so schlimm zu sein wie ein Verstoß gegen die Moral. Hier ein Beispiel. Wenn jemand lügt und behauptet, er hätte nicht gewusst, dass Lügen etwas Schlechtes sind, dann akzeptiert das keiner von ihm. Aber wenn jemand gegen eine Sitte verstößt und sagt, dass er diese Sitte nicht kannte, stößt er eher auf Verständnis. Hinsichtlich der Einhaltung der Moral werden also im Vergleich zur guten Sitte größere Erwartungen gestellt.
Je nach ihrem Ursprung kann man zwischen religiösen und nicht-religiösen Sitten unterscheiden. Religiöse Sitten sind entweder direkt durch die religiösen Lehren belegt oder die Gläubigen haben sie aufgrund ihres Religionsverständnisses oder inspiriert von den religiösen Quellen eingeführt. Nicht-religiöse Sitten haben andere Ursprünge und Verbreitungsursachen und mit der geografischen Region, Geschichte und so weiter zu tun. Zum Beispiel ist es im Islam gute Sitte, als Erster zu grüßen oder einen Gruß noch besser zu beantworten, die Verwandtschaftsbeziehungen zu pflegen oder die islamische Kleidungsregeln einzuhalten. Die Sitten lassen sich nach Privat- und Gesellschaftssitten unterscheiden. Wenn bei der Einhaltung der Sitte keine andere Person zugegen ist, so ist es eine völlig private Regel, wie zum Beispiel die Verrichtung des Ritualgebetes als Einzelner. Aber wenn die Beachtung einer Sitte die Anwesenheit anderer voraussetzt, ist es eine soziale Sitte, wie zum Beispiel der gute Ton beim Umgang mit anderen. Die islamischen Sitten sind das äußere Gesicht des Islams. Es ist daher nicht akzeptabel, als Muslim sich auf beliebige Weise zu verhalten, das heißt, wenn wir die islamischen Werte akzeptiert haben, ist nicht mehr jedes Verhalten oder jedes Aussehen angebracht. Islamische Sitten umfassen ein Handeln und Auftreten, welches mit den islamischen Überzeugungen und Werten konform gehen, denn das äußere Verhalten des Menschen spiegelt seine Denkweise und seine Interessen wider, mit der er sich den anderen oder auch sich selber vorstellt. Das Verhalten legt seine Gesinnung offen und macht seine Überzeugungen deutlich, so wie das schwarze Hemd, welches die Schiiten am Trauertagen für das Prophetenhaus tragen, ihre Liebe zu den edlen Nachkommen des Propheten und ihre Überzeugung widerspiegeln. Daher sind äußere Zustände und Merkmale, die Personen gemeinsam haben, auch ein Zeichen dafür, dass sie das Gleiche denken und zusammengehören. Während umgekehrt bei Menschen mit verschiedener Aufmachung und verschiedener Lebensweise die Vermutung naheliegt, dass sie hinsichtlich der Einstellung zum Leben unterschiedlicher Ansicht sind und andere Werte haben. Die Muslime demonstrieren, indem sie sich an die religionsgesetzlichen Geboten und Sitten halten, die Präsenz des Islams in der Gesellschaft und sie geben außerdem das islamische Denken und die islamische Kultur weiter. Man sollte angesichts der großen charakterveredelnden und kulturellen Wirkung die Regeln für die äußeren Manifestationen des Glaubens verstärkt einhalten. Die westliche Welt hat zur Verbreitung ihrer Kultur, Sitten und Lebensweise mehrere große Anstrengungen gemacht. Sie präsentiert die westliche Kultur und das moderne Leben trotz seiner Mängel als einzigartig attraktiv und stellt die einheimischen Kulturen, insbesondere die islamische Kultur, als untüchtig dar, wertet das traditionelle Leben ab und zerstört seine Wahrzeichen. In seiner Propaganda lädt der Westen dazu ein, statt der reichen kulturellen Formen des Islams die Sitten und den Lebensstil des Westens zu verwenden. Jedenfalls ist es angesichts der Bedeutung der Sitten und der verschiedenen Lebensstile und ihrer Wahrzeichen und ihres Potenzials für die Übertragung von Anschauungen und Werten notwendig, die islamischen Sitten zu pflegen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Rabbami mit dem Titel Ushaq, das heißt Verliebten.
اگر از دیده تحقیق به عالم نگری اگر از دیده تحقیق به عالم نگری
عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی. تا که در میکده من پای نهادم دیدم، اهل اون جا همه مست می و هوشیار یکی است، چون نیو تو خود همه دم نایی ما، چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست، جا خلق جهان با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من، جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست، یار جار.
مختلف گرچه بود درد من و درمان، خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکیست.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte.
Der Pharao saß mit seiner Gemahlin am Nilufer nahe seines Palastes. Da fiel ihr Blick auf einen dunklen Gegenstand auf dem Wasser. Es war eine Holztruhe. Sie kam direkt auf sie zugetrieben. Der Pharao befahl, man solle diese Truhe aus dem Wasser holen und sie öffnen. In der Truhe lag ein hübscher kleiner Junge. Es war Musa, Moses, gegrüßet sei er. Gott hatte seiner Mutter eingegeben, dass sie das Leben ihres Kindes retten kann, wenn sie es in eine Truhe legt und auf dem Nil aussetzt. Er hatte ihr versprochen, den Säugling zu beschützen. Der Pharao sagte, das ist eines der Kinder der Söhne Israels, tötet es. Das Kleine schwebte in Lebensgefahr, aber Asiye, die Gemahlin des Pharaos, war von dem Anblick des Knabens entzückt und sie sagte zum Pharao, »Dieses Kind ist eine Augenweide mir und dir, tötet es nicht. Vielleicht erweist es sich nützlich für uns oder wir nehmen es als Sohn an.« Sura 28, Vers 9. Asiye konnte mit ihren klugen Worten den Pharao davon abbringen, das Kind zu töten. Auch der Pharao verspürte plötzlich so etwas wie Zuneigung zu dem kleinen Musa. Liebe Hörerfreunde, in diesem Teil unseres Beitrags über die weiblichen Vorbilder in der Geschichte des Islams sprechen wir über Asiye, die Frau des Pharaos. Ramses II. Und sein prächtiger Palast hatten seine Gemahlin Asiye nicht beeindrucken können. Ihr reines Herz war erfüllt mit dem Glauben an den einen Gott. Als sie vermochte, mit ihrem festen Glauben an den Allmächtigen, sich von dem Unglauben des Pharao und dem sündigen Milieu des Palastenlebens freizuhalten. Der Pharao war ein Tyrann. Er hatte die ägyptische Gesellschaft in mehrere Schichten aufgeteilt, damit keiner einen Aufstand verüben kann. Die Söhne Israels behandelte er wie Sklaven. Der Pharao bezeichnete sich als Gott über die Menschen und als ihr Erhalter. Niemand wagte eine Befehlsverweigerung gegenüber ihm. Aber seine Gemahlin Asiye lehnte die hochmütige und frevelhafte Vorgehensweise ihres Gemahls ab und machte ihm deswegen Vorwürfe. Eines Nachts hatte der Pharao einen Traum. Im Traum sah er die Vernichtung seines königlichen Palastes. Erschreckt wachte er auf. Die Tempelpriester prophezeiten, ein Nachkomme der Söhne Israels wird bald dein Reich zerstören. Da gab der Pharao Befehl, man solle alle männlichen Neugeborenen der Bani Israel töten. Pharao plante eine Generationsausrottung an den Söhnen Israels. In dieser gefahrvollen Zeit kam der Gottgesandte Moses auf die Welt. Gott hatte bestimmt, dass Moses im Palast des Pharaos bei Asiye aufwächst und auf diese Weise in Sicherheit bleibt. Als Asiye ihrem Gemahl vorschlug, Moses als Sohn anzunehmen, rettete sie ihn in Wahrheit vor dem Tod, der ihn ansonsten gewiss war, und durch ihren Vorschlag verhalf sie einem ganzen Volk, nämlich den Kindern Israels, zu ihrer Rettung. Im Koran wird die Einstellung von Frauen wie Asiye, die klug und weitsichtig denken und handeln, als nützlich und wegbereitend vorgestellt. Hätte der Pharao auch in anderen Dingen auf die rechtschaffene und vernünftige Ansicht seiner Gemahlin gehört, wäre er niemals ertrunken und hätte er sich niemals mit eigenen Händen zum Hölleninsassen gemacht. Eine rechtschaffene und friedengärische Frau kann also der beste Berater auf dem Weg zur Rettung eines Mannes und sogar für die ganze Gesellschaft sein.
Als Musa, Moses a.s. zum Propheten berufen worden war, hat Asiye sich ihm rasch angeschlossen und sich zu dem einen Gott bekannt. Doch sie verbarg lange Zeit ihren Glauben. Der Pharao war so weit gegangen, dass er sich selber als Gott der Menschen bezeichnete. Asiye aber glaubte fest an Gott und liebte ihn inständig. Daran konnte die Macht des Pharaos nichts ändern. Gott hat im Koran die Gemahlin des Pharaos als Vorbild für einen Menschen mit aufrichtigem Glauben vorgestellt. Gott rettete sie und ließ sie ins Paradies einkehren. Die Frauen spielen genauso wie die Männer eine Rolle, dabei die Gesellschaft zu verbessern, zum Guten anzuspornen und das Schlechte zu verwerfen und an dem Kampf gegen Verdorbenheit und Unrecht in der Gesellschaft effektiv mitzuwirken. Asiye gehörte zu den standhaften Frauen, die diese Aufgabe bestens erfüllte. Daher wurde sie in der Sure Tahrim, Sure 66, im Vers 11 von Gott als Vorbild für die Gläubigen vorgestellt. Dort heißt es: Und Allah legt denen, die glauben, das Beispiel von Pharaos Frau vor, da sie sprach: Mein Herr, baue mir ein Haus bei dir im Garten und befreie mich von Pharao und seinem Werk und befreie mich von dem Volk der Frevler. Gemäß Koran vermochte Asiye Recht und Wahrheit zu erkennen. Sie hatte den Mut, nicht ihrem ungläubigen Gemahl zu folgen, sondern bewahrte vielmehr ihre Freiheit auf eine eigene Überzeugung. Daher stellt der Koran diese Frau als Vorbild für gläubige Männer und Frauen vor. Dies ist der beste Beweis dafür, dass die Frauen Selbstständigkeit hinsichtlich ihres Glaubens besitzen. Asiye war mutig, standhaft und Gottesdienerin. Ihre Tapferkeit und ihr fester Glaube hat sie zu einer gläubigen Frau gemacht, um deren Stellung bei Gott im Paradies andere aufrichtige Gläubige sie beneiden. Als der Pharao gewahr wurde, dass seine Gemahlin sich zu Moses und zu Gott bekennt, versucht er, sie von ihrem Glauben abzubringen. Aber Asiye ließ nicht von der Überzeugung ab, dass sie nur dem einen Gott dienen darf. Asiye diskutierte mit dem Pharao ausführlich über die Rechtmäßigkeit des Propheten Moses. Schließlich zog sie sich vom Pharao zurück. Sie verteidigte Moses, während der Pharao die Anhänger des Moses foltern und ermorden ließ. Als der Pharao schließlich einen der Gläubigen, der im Koran als Gläubiger unter den Leuten Pharaos, Momen al-Fir'un, bezeichnet wird, auf grausame Weise töten ließ, konnte Asiye nicht mehr schweigen und verurteilte Pharao in der Öffentlichkeit. Daraufhin hat Pharao wütend in aller Niedertracht seine Gemahlin Asiye mit den übelsten Methoden foltern lassen. In einigen Überlieferungen heißt es, dass Pharao seine Frau unter die gleißenden Sonne mit 4 Nägeln auf dem Boden festnageln und foltern ließ. Asiye ging Gott zuliebe auf diese Weise dem Märtyrertod entgegen. Asiye bewies die Furchtlosigkeit und Ausdauer einer gläubigen Frau, die im Bekenntnis zur Wahrheit und im Widerstand gegenüber die Unwahrheit bereit war, ihr Leben zu opfern. Dies ist eine große Lehre für alle in der Geschichte, die nach Recht, Wahrheit und Vollkommenheit streben. Der Prophet des Islams, Friede sei mit ihm, hat Asiye zu den 4 großen Frauen der Menschheit gezählt und sie neben seine Tochter, die edle Fatima, seine Gemahlin Khadija und Maria, die Mutter Jesu, gegrüßet seien sie eingestuft. Aus dem Leben Asiyes können alle Frauen, die die Nichtbeachtung von Geboten der Religion mit ihrem Familienmilieu oder dem Verhalten ihres Ehemannes entschuldigen versuchen, etwas lernen. Die Frau ist stark genug, um gegen jede Dekadenz und Niedertracht anzugehen, und sie kann klug und durch eine milde Art den Ehemann auf den rechten Weg rufen, es sei denn, er wäre so steinherzig wie der Pharao. Die Frauen können wie Asiye gefühlvoll und durch Opferbereitschaft und gutes Verhalten ihren Glauben hüten und sogar verhüten, dass Mitglieder der Familie auf Abwege geraten und sündig werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.